Hallo und herzlich willkommen zu dem Sabbatschul-Podcast. Der Titel der dieswöchigen Betrachtung lautet Ruhelos und rebellisch. Wir wünschen viel Freude und Gottes Segen beim Zuhören.
Schön, dass ihr wieder dabei seid zu unserem Lektionsgespräch. Wir stehen noch ganz am Anfang eines neuen Quartals, fast ganz am Anfang eines neuen Quartals mit einem interessanten Thema. Es geht ja vom Generalthema her um inneren Frieden und Ruhe. Wir wollen uns dem heute etwas annähern und bevor wir dazu kommen und die Bibel aufschlagen, beten wir noch gemeinsam. Unser lieber himmlischer Vater, wir wollen dich einladen, dass du bei uns bist, wenn wir dein Wort jetzt aufschlagen. Es liegen viele Texte vor uns, viele Erfahrungen des Volkes Israel, über die wir uns Gedanken machen wollen. Wir bitten dich, dass du uns hilfst mit deinem Heiligen Geist zum rechten Verständnis der Texte und wenn wir darüber diskutieren wollen, dass du uns gute Gedanken gibst, die lehrreich sind. Danke dir, Herr, für deinen Beistand. Amen.
Amen. Amen.
Zum Einstieg in das Thema und die Texte, die wir uns gemeinsam ansehen wollen, habe ich eine ganz grundlegende Frage, die uns jetzt dann bei diesen Begebenheiten auch beschäftigen wird. Inwieweit würdet ihr sagen, ist Strafe etwas, das der Erziehung dient? Und zwar nachhaltig, nicht nur punktuell.
Es kommt wahrscheinlich auf die Art der Strafe an. Es ist eine große Diskussion in der Erziehung. In verschiedenen Büchern findet man verschiedene Ansätze. Man probiert vielleicht als Eltern einiges aus und ich habe den Eindruck, Strafe kann Sinn machen, wenn sie sinnvoll mit der Tat, die dazu führt, irgendwie zusammenhängt oder wenn es dem zu Erziehenden die Möglichkeit gibt, daraus zu lernen.
Es soll so ein Lerneffekt mit verbunden sein, nicht nur Strafe um der Strafe selbst willen, um vielleicht Zorn oder sowas auszulassen. Ja?
Ich glaube auch, dass der Kontext wichtig ist, dass ich das ankündige, dass ich mich erkläre, damit man nicht überrascht ist oder einfach das auch nachvollziehen kann, also eh das, was die Esther gesagt hat. Und auf der anderen Seite, dass die Beziehung passt, dass ich weiß, der mag mich und das passiert auf einer Ebene, wo man Beziehung lebt. Dann lässt sich das leichter annehmen. Vielleicht nicht in dem Moment, aber im Kontext gesehen dann ist das einfach, macht das ganz einen anderen Unterschied, ob ich nur strafe oder ob ich vorher und nachher eine gute Beziehung mit der Person habe, dann kann man das leichter einordnen.
Ich glaube, es gibt da zwei Aspekte bei der Sache. Und zwar zum einen Strafe als letztes Mittel für das Kind oder auch für den Erwachsenen. Ich meine, wir haben auch in unserem Rechtssystem gibt es auch Bestrafungen, die auch mit einer gewissen Warnung vorausgehen. Bis man den Führerschein abgibt, weil man zu schnell gefahren ist, hat man auch die Verwarnungen, dass man etliche Punkte sich ansammeln darf. In Deutschland, in Flensburg zum Beispiel. Und dann kriegt man erst den Führerschein weg. Aber das ist dann halt, die Strafe ist die letzte Konsequenz. Und ich kann es noch mich daran erinnern, von meinen Kindern, als die klein waren, wenn dann du gesagt hast, du hör auf, sonst gibt's das und das. Und manchmal haben die Kinder das nochmal ausprobiert. Und wenn die Strafe kam, dann war so das große Aha-Erlebnis, ach, die Mama hat's ja ernst gemeint. Das war ernst gemeint. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass eine Strafe vielleicht auch dazu führen sollte, dass der andere dich ernst nimmt, was du damit machst. Und natürlich muss die Strafe sinnvoll sein. Du kannst nicht irgendwas Willkürliches machen und dann viel später die Strafe vollziehen, nachdem die Tat schon lange vorbei ist. Das macht irgendwo keinen Sinn.
Ich würde gerne eine Unterfrage dazu noch stellen, bevor wir einsteigen in den Text. Und vielleicht passt es noch zu deiner Idee. Inwieweit kann eine Beziehung beeinträchtigt werden durch Strafe? Du hast es vorher aufgeworfen, dass es sehr davon abhängt, welche Beziehung ich zu dem Delinquenten dann auch habe. Wir hören in der Bibel von Strafen Gottes beispielsweise. Mich würde interessieren, wie weit die Beziehung dadurch beeinträchtigt oder vielleicht sogar gefördert und vertieft wird.
Mir kam vorher noch der Gedanke, ich stimme euch uneingeschränkt zu. Ein Aspekt ist ja dieses Sehen, dass Konsequenzen verbunden sind. Warum lernen Kinder, dieses klassische Beispiel, warum lernen Kinder, wenn sie auf die heiße Ofenplatte fassen, dass das keine gute Idee ist? Weil eine Konsequenz damit verbunden ist. Ich denke, das ist vielleicht ein Aspekt, der an dieser Stelle eine Rolle spielt, wenn es um Strafe geht. Weil wenn meine, Strafe hat immer was mit falschem Verhalten zu tun. Und wenn überhaupt keine Konsequenz folgt, dann ist im Prinzip gar nicht erkennbar, dass etwas falsch ist.
Ja.
Das war eher noch zu deiner ersten Frage.
Genau. Dankeschön, ja.
Zum Vertiefen, mir kommt da ein Gedanke, etwas, was ich gehört habe. Das hat mir einmal eine Freundin erzählt, die kommt aus einem Haushalt, wo sie sehr frei aufgewachsen ist und wo es nicht wirklich viele Regeln gegeben hat. Und sie hat einer anderen Freundin erzählt und gesagt, ich beneide dich drum, dass du um die und die Uhrzeit daheim sein musst, weil bei mir interessiert sich keiner drum. Und ich glaube, da kommt das ein bisschen so raus, dieses, vielleicht sieht man es nicht in dem Moment, da sieht man nur die Strafe. Aber in der Rückschau dann kann man sehen, ja, das hat einen Grund gehabt und vielleicht ist es dem Elternteil oder dem Lehrer gar nicht leicht gefallen, aber er hat es getan, weil es zu meinem Besten war und weil er sich einsetzt. Also ich glaube, manchmal ist diese Perspektive wichtig, dass man sagt, ja, ich hätte das Leben ja viel leichter, wenn ich nicht strafen würde. Es betrifft mich vielleicht nicht unmittelbar, aber weil mir der andere wichtig ist, deswegen versuche ich ihm das aufzuzeigen, dass er in die falsche Richtung geht. Und dann
das wäre also auch ein Aspekt der Fürsorge für jemanden, dass genau. Ich mich um ihn kümmere, dass ich auch zeige, dein Verhalten ist nicht in Ordnung gewesen. Und im besten Fall sollte es so mit der Tat verbunden sein, die Strafe so mit der Tat, der Handlung verbunden sein, dass man auch einen guten Lerneffekt daraus hat und versteht, warum etwas falsch ist, ja, wo man es ändern sollte. Bitte.
Es ist ja auch oft so, dass gerade jetzt bei Kindern ich als Erzieher ja eigentlich oft die Konsequenzen sowieso auf mich nehmen muss. Wenn mein Kind jetzt aus Zorn die Türe zuschlägt und die dann kaputt ist, muss ich das bezahlen. Das heißt, die Konsequenz, die ich dem Kind da jetzt gebe, die irgendwie damit zu tun hat, keine Ahnung, er muss dann, was auch immer, ja, und das zeigt dem Kind, dass das eine Folge hat und ich kann dem Kind ja auch dann trotzdem zeigen, dass ich ihm eigentlich helfe, diese Konsequenz auch zu tragen, indem ich die Türe bezahle. Das heißt, es kann, wenn man es schafft, es ist nicht immer möglich, aber wenn man es schafft, kann man dem Kind dadurch auch einfach zeigen, so schwerwiegend ist es und ich helfe dir, das jetzt zu tragen, weil ich muss es eigentlich übernehmen für dich.
Das wäre dann auch wieder ein Vertiefen der Beziehung, weil dem Kind, soweit es das reflektieren kann, schon bewusst wird, ich habe damit auch denjenigen, der mich straft, mitbelastet. Und der kümmert sich auch trotzdem weiterhin um mich. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Aspekt, denn Liebe zu zeigen, während man straft. Gucken wir mal rein in die erste biblische Geschichte. Wir haben ja einige vor uns heute, die mit verschiedenen, ja durchaus Strafen Gottes zu tun haben. Die erste findet sich in 4. Mose Kapitel 11. Also Numeri 11. Und wir lesen die ersten 4 Verse. Es ist eine von so vielen Geschichten, in denen das Volk sich merkwürdig verhält und Gott eingreifen muss. Carmen, darf ich dich bitten, dass du liest die ersten 4 Verse?
Ja, ich lese aus der Lutherbibel. Und das Volk klagte vor den Ohren des Herrn, dass es ihm schlecht gehe. Und als es dem Herrn hörte, entbrannte sein Zorn. Und das Feuer des Herrn loderte auf unter ihnen und fraß am Rande des Lagers. Da schrie das Volk zu Mose, und Mose bat den Herrn, da verschwand das Feuer. Und man nannte die Stätte Tabera, weil hier das Feuer des Herrn unter ihnen aufgelodert war. Das fremde Volk aber unter ihnen war lustig geworden. Da fingen auch die Israeliten wieder an zu weinen und sprachen, wer wird uns Fleisch zu essen geben?
Dankeschön. Das soll uns genügen. Die weitere Geschichte ist uns, denke ich, weitgehend bekannt. Was hier so bemerkenswert ist, dass das Volk sich schon einmal grundsätzlich beschwert, uns geht es nicht gut. Was auch immer jetzt genau die Punkte gewesen sind. Es kommt zu einer Strafe, weil Gott sie ja doch versorgt und er offenbar sehr unzufrieden ist mit dieser Haltung des Volkes. Jetzt ist die Strafe gerade vorbei. Da fangen sie wieder an zu murren und beschweren sich schon wieder, dass es ihnen nicht gut geht. Und sie werden lüstern und sie hätten gerne Fleisch. Mich würde interessieren, wie ihr das versteht, wie ihr euch erklären könnt, dass so etwas möglich ist. Das eine Erlebnis, wo bei dem Leute umkamen, ist gerade vorbei. Sie fangen gleich wieder an zu murren wegen einer Sache wie Fleisch. Wie erklärt ihr euch das?
Offensichtlich haben sie sich das Erlebte nicht wirklich gemerkt. Wir kommen noch ein paar Mal dazu in dem heutigen Thema, dass man Dinge manchmal sehr unglaublich schnell vergessen kann. wie du sagst, ist kaum vorbei, schon kommt das Nächste.
Ja, so schnelle Vergesslichkeit ist nicht wirklich hilfreich. Ja? Nein. Mhm.
Ich meine, das Problem hier ist, wir wissen aus dem Beginn des Buches, 4. Mose, wissen wir, dass sie ungefähr ein Jahr jetzt unterwegs sind. In der Sklaverei ist es ihnen furchtbar ergangen. Ich meine, sie haben ja zu Gott geschrien in ihrer Sklavenzeit in Ägypten. Gott hat sie ja deswegen erlöst und befreit, weil es ihnen nicht gut ging. Wenn wir uns daran erinnern, was der Pharao alles von ihnen verlangt und wie viel sie arbeiten mussten. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie wahnsinnig viel dort zu essen hatten und üppiges Essen hatten und dass es ihnen so gut ging, dass sie sich jetzt da beschweren müssten und sagen müssten, das war doch in Ägypten viel, viel besser gewesen. Und das Problem der Vergesslichkeit ist, glaube ich, einfach diese Lockerheit und Leichtigkeit, mit der ich sagen kann, naja gut, mich hat es ja nicht betroffen. Mhm. Und solange mich keine Strafe trifft, kann es mir ja egal sein. Weil die Murren, die haben ja offensichtlich überlebt.
Die haben überlebt. Und was wir nicht von ihnen wissen, ist, ob vielleicht Familienangehörige umkamen. Aber es scheint so, ich gebe dir da recht, es scheint so, als wären die recht unbetroffen gewesen. Murren jetzt einfach dann auch mal.
Es ist vielleicht auch interessant, also bei Ellen White schreibt sie ja, dass sie sich auch Ägypter angeschlossen haben. Die haben jetzt nicht so leiden müssen, die hatten schon zu essen. Die sind was anderes gewohnt gewesen als die Sklaven. Und die waren ja auch eher am Rande angesiedelt, von dem, wie es Gott vorhergesehen hat. Und vielleicht ist es da auch ein Beziehungsproblem. Die hatten vielleicht nicht diese Nähe zu Gott. Und ich glaube, das ist so ein Schlüssel. Wenn ich nicht bewusst Gott liebe, dann sind einfach meine eigenen Bedürfnisse im Vordergrund. Und solange die nicht gestillt sind, werden die vielleicht in anderer Variante immer wieder aufpoppen. Mhm. Und dann ist man sich selbst der Nächste und dann muss man das auch kundtun. Und wie viel sich dann noch mitreißen lassen, weil es wäre natürlich schön, wenn man sich darüber Gedanken macht, dann ist schnell wieder da so ein Elan entstanden, dass das gesamte Volk oder viele davon halt murren. Aber ich denke, es ist eine Beziehungssache auch.
Da haben wir noch diesen wichtigen Hinweis in Vers 4. Mhm. Es geht von dem fremden Volk oder andere übersetzen auch von dem hergelaufenen Gesindel aus. Gehen wir mal davon aus, dass Luther hier mit seiner Übersetzung recht hat, dass es fremdes Volk ist, das unter ihnen war, das lüstern geworden ist und dass sie dazu verleiten, über die allgemeine Situation zu murren. Und das waren vermutlich dann diejenigen, denen es in der Vergangenheit, also kurz vorher, etwa ein Jahr vorher, so viel besser ging. Denen fehlt jetzt das Fleisch.
Entschuldigung.
Dazu würde mich mal interessieren, wenn wir jetzt über die Israeliten damals sprechen, das fremde Volk, ist ja leicht, mit dem Finger auf andere zu zeigen. Aber haben wir das heute auch noch unter uns? In unseren Gemeinden durchaus, so etwas wie fremdes Volk, und ich rede jetzt nicht von denen, die vielleicht neu bekehrt zu uns gekommen sind, sondern einfach Gruppen oder Teile der Gemeinde, die eher dazu neigen zu murren. Ich möchte nicht im Finger auf jemanden zeigen, mich würde nur interessieren, warum kommt es manchmal bei gewissen Gruppen oder gewissen Teilen der Gemeinde dazu, vielleicht eher unzufrieden zu sein? Da haben wir das Problem bei uns gar nicht.
Ja. Mir fällt auf, dass Kritik einfach viel stärker zum Tragen kommt und auch viel stärker weitergegeben wird als Lob meistens. Ja. Das heißt, die murren, sind, egal wie viele sie sind, immer die Lauteren. Also das ist mir schon ganz oft aufgefallen, in der Gemeinde, in der Schule, egal wo. Murren ist uns Menschen irgendwie näher als Loben. Mhm.
Da muss man gar kein fremdes Volk für sein, oder?
Ja.
Das ist irgendwie auch eine menschliche Eigenschaft.
Die Frage, die sich mir stellt, ist halt, warum ist denn dieses Volk hier mitgekommen? Warum sind die Fremden mitgekommen? Warum haben wir bei uns in der Gemeinde Leute in der Gemeinde, die ständig nur was zum Kritisieren und rummurren haben? Ich vertrete persönlich die Ansicht, wenn es dir nicht gefällt, dann geh. Du musst nicht hier sein, du musst nicht hier mitmurren. Und das Volk hätte ja auch jederzeit gehen können. Sie hätten ja sagen können, okay, gut, haben wir uns anders vorgestellt, wir wünschen euch eine gute Reise und wir gehen wieder zurück. Hätten sie ja machen können. Aber nein, irgendwo ist diese berechtigte Angst vor einem mächtigen Gott da. Sie haben ja gesehen, welche Wunder und Zeichen er gemacht hat. Und genauso wie der Pharao, der, sobald es ihm schlecht geht, sagt er, ja, ihr dürft. Und dann, wenn es einem besser geht, ach ja, nö, habe ich es mir anders überlegt. Und die Angst vor einer Strafe oder vor dem, naja, es könnte vielleicht doch einen Gott geben, dem vielleicht mein Leben nicht gefällt, hält mich irgendwo in der Gemeinde oder hier beim Volk Israel, aber ich tue dem Ganzen keinen Gefallen, sondern mit meiner negativen Haltung, mit mangelnder Beziehung oder gar keiner Beziehung und meiner Angstversessenheit vor einer Strafe zersetze ich die ganze Gemeinde oder hier das Volk und Gesellschaft.
Könnte man vielleicht sagen, unterm Strich, es bedeutet, wir haben einfach, was dieses fremde Volk angeht, auch Unbekehrte in unseren Reihen, die eher dazu neigen, Dinge nicht geistlich zu bewerten und damit vielleicht auch eher unzufrieden zu sein.
Ja? Man merkt auch, also ich gehe so weit, irgendwie zu sagen, dass wir selbst manchmal bekehrt und manchmal unbekehrt sind. Also wenn wir uns mitreißen lassen oder wenn wir uns runterziehen lassen in unserem Leben und Phasen haben, wo wir eher das Negative sehen, also ich kann nur für mich sprechen, ja, dann ist es, ja, dann ist uns dieses Murren einfach näher, ja. Und dann haben wir vielleicht auch nicht die Kraft, die eben die wir haben, hätten, wenn wir sie uns holen würden, auch Dinge vielleicht zu lösen, Dinge in Angriff zu nehmen. Mhm. Ist jetzt da beim Volk Israel vielleicht nicht so der Punkt, sie haben jetzt da nicht so viel dran ändern können, aber wenigstens die mentale Kraft zu haben, etwas standzuhalten.
Ja.
Bitte? Es ist letztendlich einfach eine Frage der Beziehung, wie du es ansprichst. Ja. Wenn meine Beziehung zu Gott gut ist, wenn sie lebendig ist, kraftvoll ist, dann liegen mir seine Dinge am Herzen, seine Werte, seine Ziele. Aber wir alle, glaube ich, kennen Zeiten in unserem Leben auch, wo es auch mal durch ein tieferes Tal geht und wo wir schwächer werden, wo vielleicht Sorgen uns belasten, was immer es sein mag. Ja. Und wenn wir dann den Blick auf Gott verlieren, dann treten plötzlich andere Dinge in den Vordergrund, die uns sonst gar nicht wichtig sind. Wenn ich ein Ziel habe, dass ich auch im Glauben erreichen will und nach dem strebe, dann interessiert mich vielleicht, sind mir andere Dinge nicht so wichtig. Aber wenn ich dieses Ziel aus dem Auge verliere, dann merke ich vielleicht, so wie es diesem Volk hier gegangen ist, ja, Fleisch wäre auch mein Winter nicht schlecht, ja. Haben die sich damals gedacht, ich nicht.
Also, aber ich finde es wichtig, dass sie den Blick da auch auf letztlich jedermann lenkt, der in seinem Leben vielleicht auch verschiedene Phasen einfach erlebt, in denen man sich womöglich auch mal zurücksehnt zur Welt. So wie die Ägypter hier zurück nach Ägypten, dass man sich denkt, oh, wenn ich jetzt nicht gerade Christ wäre, dann könnte ich vielleicht dies oder jenes tun oder das an Pflicht käme nicht auf mich zu. Wenn wir ehrlich sind, so Gedanken, glaube ich, kommen jedem Mal. Und dann muss ich dann einfach bewusst wieder entscheiden und sagen, der Glaube bringt mir aber so viel Wertvolles, es ist mir wert, dieses Opfer, wie auch immer es aussieht, zu bringen. Was hier eben laut wird, ist diese Sehnsucht zurück zum Alten. Da möchte ich gerne eine andere Frage noch anschließen, aber erst nachdem wir Verse 18 bis 20 gelesen haben. Jetzt würde ich mal hier rüber wechseln. Agnessa, würdest du lesen?
Kapitel 11, 18 bis 20. Ja? Mhm. Und du sollst zum Volk sagen, heiligt euch für morgen und ihr werdet Fleisch essen. Denn ihr habt vor den Ohren des Herrn geweint und gesagt, wer gibt uns Fleisch zu essen? Denn es ging uns gut in Ägypten. Darum wird euch der Herr Fleisch zu essen geben und ihr sollt essen. Nicht bloß einen Tag lang sollt ihr essen, nicht zwei, nicht fünf, nicht zehn, nicht 20 Tage lang, sondern einen ganzen Monat lang, bis es euch zur Nase wieder herauskommt und euch zum Ekel wird, weil ihr den Herrn, der in eurer Mitte ist, verworfen habt, weil ihr vor ihm geweint und gesagt habt, warum sind wir nur aus Ägypten gezogen?
Ja. Mich würde interessieren zweierlei. Erstens, was haltet ihr von der Reaktion Gottes? Hätte er wieder ein Feuer schicken können oder Schlangen oder irgendwas. Er gibt ihnen stattdessen das, was sie wollen, aber im Übermaß. Das würde mich interessieren zum einen. Und zum anderen daran anschließend auch, wie kommt es, dass man manchmal so einen verklärten Blick von der Vergangenheit hat? Diese Leute hier sehen sich zurück nach Ägypten. Es waren sicherlich auch Israeliten mit dabei, die die Sklaverei kennengelernt haben. Und trotzdem ist plötzlich nach nur einem Jahr die Vergangenheit so viel schöner als die Gegenwart, in der sie nichts anpflanzen und nichts ernten müssen, weil sie jeden Morgen Manna vorfinden. Es ist zwar recht eintönig, aber es ist auch recht leicht. Also diese beiden Dinge würden mich interessieren. Was haltet ihr von Gottes Reaktion? Und wie kommt es, dass man die Vergangenheit so verklärt?
Zum ersten Punkt. Das hat mich an das vom Anfang erinnert, die sinnvolle oder nicht sinnvolle Konsequenz oder Strafe. Ja. Er gibt ihnen einfach das, was sie wollen und so im Übermaß, dass ihnen klar wird, dass es nicht nur darum im Leben geht. Also meiner Meinung nach eine sinnvolle
Konsequenz dieser Situation.
Also zumindest direkt mit der Sache verbunden.
Richtig.
Sie wollen Fleisch,
richtig.
Sie kriegen Fleisch.
Ja.
Aber in einem Maß, das Ihnen hoffentlich bewusst macht, dass es nicht das Beste ist. Ja?
Genau.
Wir haben vorher die ersten Verse gelesen, haben festgestellt, das Volk hat gemurrt, es ist Feuer gekommen, es gab Strafe. Ja? Und offensichtlich hat es nicht lange gehalten. Zwischen Vers 4 und 5 ging es ja wieder, oder 3 und 4 ging es schon wieder los. Jetzt reagiert Gott anders. Nicht mit, erneut mit Strafe, sondern jetzt gibt er ihnen das, was sie wollen. Letztendlich, das heißt ja schön hier, bis es ihnen wieder zur Nase herauskommt, schön ausgedrückt, dass sie eben dann merken, ja, eigentlich das, was wir wollten, ist gar nicht das, was uns dann letztendlich glücklich macht.
Und das ist hier, die Strafe ist sehr interessant, weil Gott auf der einen Seite einlenkt auf ihr vermeintliches Bedürfnis und sagt, na, dann habt ihr es halt eben. Auf der anderen Seite setzt ihr ein wahnsinnig großes Maß an Selbstverantwortung voraus, ja. Das ist, wir hatten das erst neulich mit unserem Sohnemann, der die ganze Zeit mit mir diskutieren wollte, was das Beste ist. Und irgendwann mal habe ich dann resigniert gesagt, du weißt was, du weißt meine Meinung, dann mach doch einfach das, was du willst. Kam er wieder, nein, was soll ich jetzt denn machen? Sag ich, ja, das, was du willst, wenn du sowieso meinen Rat nicht annehmen willst. Kann man, ja, aber das ist ja nicht so vernünftig, sage ich, naja, recht hast du.
Auch mal gelernt, ja.
Und hier siehst du dasselbe, dass das Volk lernen musste, dass ihr Wunsch gar nicht so vernünftig war und dass sie mit dem, was sie gekriegt haben, gar nicht umgehen konnten. Ich meine, Gott ist nicht da gesessen und hat gesagt, okay, Wachtel, jetzt kommst noch einmal in den Mund und noch mal und noch mal. Gott hat ihnen das Zeug nicht in den Mund gestopft.
Ja.
Die haben selber sich so voll gegessen, dass es ihnen irgendwo dann hing.
Das würde auch bedeuten, dass das eigene Tragen von Verantwortung durchaus die Perspektive auf eine Sache ändert. Wenn jemand anderes die Verantwortung übernimmt, ist es sicherlich leichter, als wenn man selbst dann schauen muss, okay, was mute ich mir jetzt auch damit zu? Und ich glaube auch, dass das so ein Lerneffekt sein sollte für die Israeliten. Schaut, ich gebe euch jetzt so viel, dass ihr überlegen müsst, was ist noch gesund für euch? Jetzt würde ich gerne noch zu der anderen Frage kommen, die ich gestellt habe. Wie kommt es, dass man häufig die Vergangenheit verklärt. Obwohl man vielleicht eine Vergangenheit darum bat, dass sich etwas verändert und es verändert sich und dann denkt man doch wieder, oh, war das nicht eigentlich gut damals? Wie kommt das?
Ich glaube, das ist meist im Hinblick auf einen Wunsch, den man für die Zukunft hat und man braucht ein Argument, um das zu untermauern und dann ist es leicht, auf die gute alte Zeit zurückzuschauen, die dann einfach, ja, ist interessant, normalerweise fallen einem ja immer die negativen Sachen ein. Aber wenn es einem hilft, etwas zu erreichen, dann sind auf einmal die positiven Sachen auch ganz nützlich. Also,
ja. Also dieses auf die gute alte Zeit blicken, das hat man meistens ja nach einer gewissen Zeit, ab einem bestimmten Alter. Und Psychologen begründen das ja dann damit, dass man sich an die Zeit erinnert, wo man jung war, wo man genug Kraft und Energie hatte und es war gut. Wenn man dann im Alter dann vielleicht gebrechlicher ist, kränklicher ist und so, dann erinnert man sich an die gute Zeit, weil man diese Zeit, die man erlebt hat, doch mit Gesundheit, Jugendlichkeit, Vitalität und so weiter miteinander in Verbindung setzt. Wieso sie sich hier an die gute alte Zeit erinnern, wo es nur ein Jahr dazwischen war, das ist mir hier ein absolutes Rätsel.
Ich denke, das hat auch was einfach damit zu tun, dass das Gedächtnis prinzipiell optimiert. Die schlimmen Dinge, die unangenehmen Dinge eher ausblendet und die positiven Erinnerungen damit, die treten automatisch dadurch in den Vordergrund, dass der Rest weg ist. Ja.
Was ja auch etwas sehr Gutes für uns ist, dass wir uns Positives leichter merken, was nicht heißt, dass wir immer so dankbar werden. Ja? Man vergisst ja durchaus auch schnell, aber wenn starke Emotionen positiv verbunden waren mit einem Ereignis, bleibt es leicht haften. Mhm. Wenn man zum Beispiel an den letzten Urlaub zurückdenkt, denkt man an die schönen Momente, nicht, dass es vielleicht zu heiß war, dass ein Sonnenbrand war und dass man mal hungrig war. Das sind Dinge, die kommen und die gehen auch wieder. Aber die schönen Momente, das schöne Wetter zum Beispiel, das Meer oder was auch immer, bleibt lange hängen und beschäftigt einen immer wieder. Es ist ja grundsätzlich gut, aber in solchen Situationen kann es dann fatal werden, wenn man meint, früher war alles besser und der neue Weg vielleicht gerade mit Gott begonnen hat. Dann kann das geistlich auch schwierig werden.
Vor allem, wenn es so eklatant die Diskrepanz ist, ja. Genau. Das, was sie vorher in Ägypten erlebt haben, war ja alles andere als angenehm. Sie waren extrem rechtlos ausgebeutet.
Ja.
Also bis zum geht nicht mehr. Und
trotzdem wird es dann als schön bewertet hinterher. Genau. Es ist schon bemerkenswert, ja. Wir haben noch einige Geschichten vor uns in der Lektion von dieser Woche. Lasst uns mal weitergehen zur nächsten. Die ist nicht weit entfernt. Gleich im nächsten Kapitel. Wir lesen die ersten drei Verse, also 4. Mose 12, Verse 1 bis 3. Jetzt würde ich wieder zu meiner rechten Seite gehen, Josef, wenn du lesen würdest, bitte.
1 bis 3. Miriam aber und Aaron redeten gegen Mose wegen der kuschitischen Frau, die er genommen hatte. Denn er hatte eine Kuschitin zur Frau genommen. Und sie sprachen, redet denn der Herr allein zu Mose? Redet er nicht auch zu uns? Und der Herr hörte es. Aber Mose war ein sehr sanftmütiger Mann, sanftmütiger als alle Menschen auf Erden.
Dankeschön. Da wollen wir uns nicht lange aufhalten, damit wir noch die anderen packen. Aber wenigstens einen Moment. Das ist doch was Außergewöhnliches, was hier passiert. Es ist ja nicht irgendwer, der sich gegen Mose erhebt. Es sind nicht Datam und Abiram und die Rotte Korach. Es sind nicht irgendwelche Fremden. Es sind die Leute, die ihm am nächsten stehen. Bruder und Schwester. Sogar die Älteren. Die Schwester zumindest, von der wissen wir explizit, sie hat ihn damals noch beschützt, als er im Nil gewesen ist, in seinem Körbchen. Und jetzt wandelt sich alles so. Wie kommt es dazu?
Du hast das richtige Stichwort gesagt, die älteren Geschwister. Mhm. Wenn du die Kultur der damaligen Zeit ein bisschen mit betrachtest, die Jüngeren hatten nichts zu sagen, die Älteren waren die, auf die man gehört hat. Und hier ist jemand, die kuschitische Frau, ich glaube, das war nicht das Problem. Ja, die war anders als sie und ich glaube, man hat sich damit irgendwann mal arrangiert. Aber das war der Aufhänger. Wenn er sich das schon leistet, eine fremde, ländische Frau sich zur Frau zu nehmen, ja, dann was bildet er sich ein, dass Gott nur zu ihm redet? Wir sind ja auch wer. Wir wollen ja auch an seinem Ruhm und Gloria partizipieren und wir sind ja, eigentlich müsste Gott ja mit uns mehr sprechen, weil wir sind ja die Älteren, wir sind die Erfahrenen. Und das kommt aus diesem heraus, dass man es vielleicht Mose auch irgendwo nicht gegönnt hat. Man hat die Verantwortung, die er getragen hat, fürs Volk irgendwo nicht gesehen, sondern man hat zu ihm aufgeschaut und jetzt möchte ich aber auch, dass man zu mir so aufschaut. Wieso nur immer er?
Mhm. Ich weiß nicht, ob nicht die Beweggründe am Anfang positive waren, dass man sagt, das ist ein fremdes Volk, die bringen da Einfluss rein. Und ich glaube, das kennen wir ja auch, dass wir sagen, da sind wir jetzt mal vorsichtig und wenn da sich jemand beeinflussen lässt und nicht mehr auf uns hört, dann, und der hat eine leitende Position, dann wird es gefährlich. Ja? Dass das vielleicht, dass man zu sich selbst dann nicht ehrlich ist und sagt, aber eigentlich geht es um meinen Stolz oder das ist so dahinter und da schaue ich jetzt gerade nicht hin. Ich glaube, das ist dann die zweite Ebene, dass ich sage, ja, eigentlich möchte ich schon gehört werden, weil ich auch diese Portion vom Kuchen möchte. Mhm. Und wenn sich das dann vermischt, dann habe ich da etwas, was eh ganz plausibel klingt und was ich für mich selbst vielleicht sogar rechtfertigen kann und überdeckt aber den ursprünglichen Beweggrund und dann wird es gefährlich, weil dann kann ich mich nicht selbst reflektieren. Ich wähne mich im Recht, ich mache ja auch was Gutes und ich gehe trotzdem in die falsche Richtung. Mhm.
Ich finde es interessant, dass Gott irgendwie diese menschlichen, typischen Hackordnungen immer wieder durchbricht. Ja. Ja, da eben Geschwisterordnung, der Jüngste ist es. Im Stammbaum Jesu, die Frauen, die kein großes Ansehen hatten, vielleicht sogar wirkliche Sünderinnen sind die, die Maria, die so klein war, Ellen G. White, die extrem schwach war als Mensch, eigentlich also körperlich. Und er nimmt immer das, er dreht das immer um, wie wenn er uns ständig beibringen wollte, schaut nicht immer auf das, was ihr euch als Gebäude gebaut habt.
Wo du die Namen gerade erwähnst, auch in der Bibel haben wir wirklich viele Beispiele. Josef ist der fast Jüngste gewesen. Dann haben wir jemanden wie David, der Jüngste von 8 Brüdern gewesen ist. Oder wir haben dann auch Salomo, der nicht der Erstgeborene von dem König David gewesen ist. Dieses Muster kommt immer wieder vor, wenn Gott explizit selbst jemanden wählt für ein Amt. Was wir hier haben, ist damit gewissermaßen so ein Muster auch und ein Neidkonflikt, der hier auftritt plötzlich.
Ja? Mit dem, was hier Miriam und Aaron machen, dehnen sich ja nicht, sie sich nicht nur gegen Mose auf, sondern sie untergraben auch Gottes Autorität. Mhm. Weil Gott hat ja Mose auserwählt. Und sie unterstellen im Prinzip Gott, lieber Gott, du hast einen Fehler gemacht, du hättest ja mich besser nehmen sollen.
Wir dürfen auch nicht vergessen, die beiden waren ja durchaus prophetisch begabt, Aaron und Miriam. Aaron hat vor dem Pharao auch gesprochen, er war das Sprachrohr von Mose gewesen. Miriam wird als Prophetin bezeichnet, die hatten ohnehin schon hohe Verantwortung. Aber jetzt offenbar ist irgendwie ein Maß erreicht, wo sie sich sagen, jetzt müssen wir uns selbst Geltung verschaffen. Schauen wir uns an, wie Gott darauf reagiert. Es kommt wieder so eine Situation, wo Gott eingreifen muss, eine von vielen. Gehen wir etwas weiter zu den Versen 9 und 10. Da wärst du jetzt dran, Esther, bitte.
4. Mose 12, 9 und 10. Mhm. Und der Zorn des Herrn entbrannte über sie und er ging. Und die Wolke wich von der Stiftshütte und siehe, da war Miriam aussätzig wie Schnee. Und Aaron wandte sich zu Miriam und siehe, sie war aussätzig.
Die nächsten Verse, die sparen wir aus Zeitgründen. Sie wird 7 Tage aussätzig sein, muss außerhalb des Lagers verbringen. Dann ist sie wieder rein und es ist wieder gut. Wir hören sonst auch nicht von weiteren Folgen. Es scheint so zu sein, als sei damit alles wieder in Ordnung gebracht. Was haltet ihr von dieser Reaktion Gottes? Wir haben jetzt doch verschiedene Reaktionen auf verschiedene Tatbestände schon gehabt. Wie geht's euch damit? 7 Tage Aussatz. Interessant wäre auch noch, ich schließe den Gedanken gleich mit an, von Aaron hören wir nicht, dass er bestraft werden würde. Ist das Ungleichbehandlung, Josef?
Nein, es ist ja schon interessant, dass in dem Kapitel 12, im Vers 1, beginnt es ja nicht damit, und Aaron und Miriam redeten, sondern Miriam wird als Erste genannt. Ganz möglicherweise ist das ein Hinweis schon drauf, dass die Miriam diejenige war, die da vielleicht reingestochert hat und gesagt hat, vielleicht auch den Aaron ein Stück weit aufgewiegelt hat und gesagt, das ist doch nicht gerecht mit dem Mose und wir sind doch auch, wir sind die Älteren, wie du sagst und so weiter. Dass vielleicht ein Stück weit das von der Miriam ausgegangen ist.
Und der erste Angriffspunkt, der, wie Karin richtig sagte, der Vordergründige, der die eigentlichen Motive verbirgt, war ja gegen eine Frau gewandt. Das scheint so ein bisschen auch ein Konflikt zu sein. Da ist eine Frau, die mir vielleicht auch zur Konkurrentin werden könnte, wenn sie die Frau des Propheten ist. Und ich fühle mich da als die ältere Schwester irgendwie hintergangen und zurückgestellt. Also das scheint ganz so sein, als wäre es von Miriam wirklich ausgegangen. Mhm. Was haltet ihr von der Reaktion Gottes?
Es ist krass, weil er im Prinzip Hochmut extrem demütigt. Also es ist so genau der Tiefschlag eigentlich. Sie will etwas gelten und empfindet auch das Recht dazu. Und Aussatz ist ja ungefähr das Schlimmste, was, glaube ich, damals passieren konnte. Du musstest dann irgendwo sein, durftest, ja, alles.
Vollkommene Ausgrenzung.
Vollkommen. Ja. Und er zeigt dir hier sehr krass, dass sie einfach nicht Recht hat.
Ja.
Und außerdem, wie du es angesprochen hast, es ist ja wirklich nicht ein Angriff auf Mose, sondern eigentlich ein Angriff auf Gott. Weil Mose hat sich das ja nicht ausgesucht, dass Gott ihn auf den Berg schickt und die ganzen Dinge. Ja. Das hat sich Mose ja nicht ausgesucht, sondern Gott hat ihn erwählt, dass er das alles machen soll. Und insofern ist diese Auflehnung Miriams hier und Aarons schon eigentlich primär gegen Gott. Und dann zeigt halt Gott seine Macht. Das haben wir an ein paar Stellen in der Bibel, dass jemand etwas tut und Gott ihn eben mit so gesundheitlichen Dingen straft, mit Aussatz, mit verdorrter Hand, verschiedene Dinge. Ja. Mhm. Das ist etwas, wo man eindeutig sieht, das kommt jetzt unmittelbar von Gott.
Mhm. Wo man da auch klar macht, wir haben ja wieder einen Zusammenhang zwischen dem Tatbestand und der Strafe. Er macht deutlich, ich entscheide darüber, wer das Volk führt oder wer ausgegrenzt wird von diesem Volk und gar nichts mehr zu sagen hat. Denn in diesen 7 Tagen hat Miriam keinerlei Einfluss mehr besessen, weil man sie gemieden hat. Also haben wir diesen Zusammenhang auch wieder gegeben. Ein Blick auf die Uhr zeigt mir, dass uns nicht mehr viel bleibt. Deshalb überspringe ich jetzt noch Kapitel 13. Wir können vielleicht das Muster festhalten. Kapitel 11, 12, 13, neues Kapitel, neue Rebellion, neuer Unfriede. Das Generalthema ist ja, innerer Friede und zur Ruhe zu kommen. Hier haben wir Konfliktherde und eine Menge an Unruhe. Wir wollen uns jetzt ein bisschen mehr anschauen, wie es auch in die Richtung gehen kann, tatsächlich Frieden zu finden. Schlagen wir auf 1. Korinther 10, Verse 11 und 12. 1. Korinther 10, Verse 11 und 12.
Alle diese Dinge aber, die jenen widerfuhren, sind Vorbilder, und sie wurden zur Warnung für uns aufgeschrieben, auf die das Ende der Weltzeiten gekommen ist. Darum, wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle.
Ja. In dem Kontext, in den Versen vorher, wird Bezug genommen auf verschiedene Erfahrungen Israels in der Wüste. Was in der Lektion behandelt wurde, was wir jetzt nicht mehr geschafft haben, ist dann einmal Kapitel 13, was wir übersprungen haben, und 14 noch die Sache mit den Kundschaftern, auch Konflikte, die uns gut bekannt sind. Mich würde jetzt interessieren, was können wir denn lernen aus diesen Problemen, die Israel mit Gott hatte und Gottes Verfahren mit Israel? Wenn das unser Vorbild ist, was sollen wir lernen?
Die einfachste Antwort darauf ist, den Fehler nicht zu wiederholen. Mhm. Nicht selber den Fehler zu machen. Dafür ist natürlich wichtig, darüber nachzudenken, was war denn eigentlich der Kern des Problems. Aber das ist genau das, was hier genannt wird. Mhm. Es soll uns helfen, nicht selber die gleichen Fehler wiederzumachen. Mhm. Es gibt ja diesen Ausspruch, wer nicht aus der Vergangenheit lernt, der ist verdammt dazu, die gleichen Fehler wieder selber zu machen. Das möchte Gott uns gerne ersparen.
Wenn ich da jetzt gerade zurückschaue, worüber wir gesprochen haben, dann könnten wir sagen, 4. Mose 11 war das Problem die Lust, die gierige Lust und auch eine falsche, unrealistische Haltung zur Vergangenheit. In Kapitel 12 haben wir Neid, was das Problem wäre. Dann haben wir in Kapitel 14 noch die Angst vor der Übermacht der Kanaaniter, obwohl ja Gott eigentlich auf ihrer Seite steht. Es gibt also in verschiedenen Konflikten immer verschiedene Prinzipien, die sie zur Sünde verleiten. Und da gilt es für uns heute, das zu vermeiden, ja?
Aber auch vor allen Dingen auch im Kapitel, wo das um die Eroberung Jerichos geht, null Vertrauen in Gottes Allmacht, die Unterstellung im Prinzip, Gott, du kannst es nicht, du hast uns bis hierher geführt und jetzt kannst du uns dann aber nicht in das bringen, was du uns eigentlich versprochen hast. Gott irgendwo auch Unehrlichkeit vorwerfen, dass er sein Versprechen nicht einhalten kann. Und das ist interessant, dass in 1. Korinther, da in Vers 6 zum Beispiel, wird diese Begierde angesprochen. Da ist kein einziger von uns gefeit, dass wir nicht gierig auf etwas werden, sei es Finanzen des anderen, sei es sein Aussehen, sei es seine Gesundheit. Und wenn es solche Dinge sind, wie dass er eine gelungene Ehe hat und eine intakte Familie hat. Das kann schon jemandem zum Verhängnis werden, dass wir ihn darum beneiden und irgendwelche Fallstricke für die Person suchen. Götzendienst, ja, die Israeliten hatten dann ihre Götzen, von denen sie niedergefallen sind. Wir haben auch unsere Götzen, das muss nicht unbedingt was Materielles sein, es können unsere Kinder auch uns zum Götzen werden irgendwann. Unzucht in Christus, dass wir Christus ständig versuchen, indem wir einfach das, was er uns sagt, in Zweifel ziehen, in Frage stellen, ihm einfach nicht vertrauen. Und dann halt das allgegenwärtige Murren. Und das ist ja so viel einfacher.
Ja. In der Lektion, ich werfe gerade eine Sache noch ein und damit dann auch die Abschlussrunde für euch. In der Lektion wird der innere Friede all diesen falschen Lüsten gegenübergestellt, die zur Sünde führen, weil ich vielleicht neidisch bin auf jemanden, weil ich falsche Götzen mir mache, weil mir gewisse Ziele wichtig sind, die mir die Welt vorgibt. Mich würde interessieren, wie ist es denn möglich, so tiefen inneren Frieden zu erlangen, dass all diese falschen Ziele, die mich vom Weg abbringen, für mich nicht mehr attraktiv sind?
Ich glaube, ich kann das gar nicht komplett ausgrenzen, aber ich kann daran arbeiten und das Gott vorlegen. Und dafür muss ich reflektiert sein, um das zu sehen und sehen zu wollen. Und ich denke, da ist der Mose da ein Vorbild gewesen. Wir haben das jetzt nicht mehr angeschaut, aber der Fürbitte einlegt und der demütig ist, was am Anfang geschrieben wurde. Ich glaube, das sind zwei Punkte, die mir dabei helfen, dass mir diese Versuchungen nicht so attraktiv vorkommen, dass ich vielleicht nicht so schnell aufs Glatteis geführt werde und mich da vielleicht versteife oder Angst bekomme, irgendwas verteidigen zu müssen. Wenn ich das Gott abgeben kann, wenn ich vielleicht den Blick auf den anderen werfe und schaue, was er Gutes macht und nicht, was verbirgt er von mir. Und das dann, wo ich mir Sorgen mache, Gott vorlege und sage, lieber Herr, du hast das in der Hand, du bist allmächtig. Ich glaube, das gibt einen unglaublichen Frieden. Und das bleibt auch. Und da kann ich drin wachsen und das ist das Schöne dran.
Dankeschön.
Ich finde interessant, dass genau diese Lektion da an zweiter Stelle steht, über die Rebellen und eben, mir macht es bewusst, dass wenn, also positiv formuliert, vertreibe das Böse mit Gutem. Ja. Ja? Wenn ich die Ruhe Gottes in mir habe, dann kann ich solchen Sachen standhalten in meinem Leben. Dann werde ich an die anderen denken, finde das voll schön, was du sagst. Der Mose war dieser an die anderen Denker. Der hätte sein Leben gegeben fürs Volk. Der hat nicht gesagt, ich bin wichtig, obwohl er wichtig war. Mhm. Und das ist für mich irgendwie diese Haltung, die ich mir wünsche für mein Leben.
Mhm. Er wäre bereit gewesen, sein eigenes Leben zu lassen für das Leben des rebellischen Volkes. Also ein unheimlich demütiger Mensch, ein selbstloser Mensch und damit genau der Führer, den Gott brauchte. Also man kann sehr gut verstehen, warum ausgerechnet er ausgewählt wurde.
Wenn du nach inneren Frieden fragst, es sind eben Dinge, die uns beunruhigen. Das ist das Gegenteil von Frieden, von innerem Frieden, wenn mich Dinge beunruhigen. Und eben das auf Gott zu schauen und immer wieder daran zu denken, dass er derjenige ist, der die Dinge in Händen hält und der auch mächtig ist, Dinge zu ändern. Ich meine, es gibt viele Menschen, die uns vielleicht gern helfen möchten, aber sie können es nicht, ja, weil sie ihnen auch die Hände gebunden sind, sie einfach dazu nicht imstande sind. Aber bei Gott ist das ja anders. Mhm. Er ist ja mächtig, er kann helfen. Und dieses Bewusstsein und das Vertrauen darein, das, denke ich, ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn es darum geht, inneren Frieden zu haben.
Mhm. Ich denke, das ist auch die Antwort auf die Begebenheiten, die jetzt in der Lektion dieser Woche betrachtet wurden. Vertrauen zu Gott, keine Angst zu haben vor großen Herausforderungen, ganz, ganz elementar, um mit Gott gemeinsam zu gehen. Und auf der anderen Seite einfach seine Ziele auch hinterfragen. Brauche ich wirklich das Fleisch Ägyptens? Geht es mir denn wirklich so schlecht hier? Muss ich wirklich die Position Moses einnehmen? Ist es nicht schön, auch Prophet in zweiter, dritter Reihe zu sein? Ich glaube, wenn man da demütiger ist, einfach zufrieden ist mit dem, was man hat und nicht ständig überlegt, was könnte denn noch ein wenig besser sein, dann kommt man weg von diesem rebellischen Murren, von dieser Unruhe zu dem himmlischen Frieden, den Jesus uns verheißen hat, uns versprochen hat. Ich wünsche uns allen, dass wir das auch erreichen, und zwar so tief, dass wir da Vorbilder für andere werden, dass wir uns auch anmerken. Ich danke euch für eure Mitarbeit. Zum Abschluss wollen wir noch ein Gebet sprechen und ich würde dich bitten, stehen wir auf dazu.
Großer Gott, ich danke dir, dass du ein allmächtiger Gott bist, dass du das immer wieder zeigst, dass du es uns aufgeschrieben hast, dass wir es selbst erfahren dürfen. Herr, ich danke dir, dass du nicht nur allmächtig bist, sondern dass du die Liebe bist und dass diese Kombination so unglaublich gut für uns ist. Herr, ich bitte dich, dass wir uns dich als Vorbild nehmen, dass wir unsere Schwachheit dir vorlegen, dass wir von dir lernen und dass wir von dir verändert werden. Herr, schenkt uns Demut dazu und die Liebe zu dir und ich danke dir dafür. Amen.
Amen. Amen.